Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneipp mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ich sitze hier zusammen mit Clemens, er ist mein Podcast-Producer und wir präsentieren heute das Gespräch mit Kai Wiesinger, der ja mal als Schauspieler angefangen hat. Inzwischen ist er aber Regisseur, ist Drehbuchautor und hat so ein lustiges Thema sich ausgesucht, was uns auch irgendwie, also jetzt
ich
nehme
kenn's,
ich dir recht.
Ich kenn's, es geht ums
Thema Alter.
Ja. Da hat er so ein paar Erfahrungen, wie man damit umgeht, wie es auch ein bisschen schwierig ist mit den ganzen Zipperlein und kleinen Geschichten, die dann halt so jenseits der 40 kommen, genau. Man muss übrigens ganz kurz noch erwähnen, das Gespräch haben wir Anfang März aufgenommen, ja. Also da geht es um so, ne, wenn ihr beiden über Corona redet, dann würde man sich jetzt vielleicht wundern, was, das ist doch inzwischen gar nicht mehr so, also ist schon ein bisschen älter, hatten wir auf Halde, kommt jetzt raus, ist ein tolles Gespräch zwischen euch beiden.
Jetzt geht's los, Kai Wiesinger im Gespräch hier bei den Waffeln einer Frau, viel Spaß. So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Kai Wiesinger ist hier. Wir prosten uns schon mal aus der Ferne zu, weil der direkte Körperkontakt
ist. Aber man darf die Tasse unten vielleicht.
Die Tasse unten, aber oben eben auch nicht mehr. Ich habe jetzt letztens gehört, die ganzen Fußballspiele natürlich, also 60.000 in einem Stadion sind nicht erwünscht. Der Virologe meinte aber auch, mit 10 Leuten zu Hause gucken ist auch nicht ungefährlich.
Die Welt ist ein bisschen bekloppt geworden.
Hast du Hamsterkäufe gemacht? Sag mal was. Können wir uns an dich wenden, wenn es bei uns, sage ich jetzt mal ein bisschen, weil ich habe nichts gekauft. Ich habe heute mal geguckt, ich habe in der Schublade, ich glaube insgesamt 800 Gramm Nudeln. Das hätte man ja innerhalb von eineinhalb Tagen.
Ich hatte auch schon, als es noch kein Corona gab, früher auf der Schauspielschule schon, hatte ich immer einen vollen Eischrank und alle Freunde kamen zu mir und aßen bei mir. Ich liebe das, wenn man einfach Essen da hat.
Das finde ich auch, ehrlich gesagt.
Ich finde das schön.
Und findest du nicht auch, je älter du wirst, dass du mehr und mehr das Gefühl hast, du möchtest dich selbst versorgen? Im Sinne von
total.
Für dein Essen auch wirklich selbst
selber anbauen. Wir sind dabei gerade. Also wir legen gerade so an, dass wir gewisse Salate, also jetzt nicht auch vor Corona, weil das musst du ja langfristig planen, Tomaten, so Spalierobst und solche Sachen. Ich finde das großartig. Wir werden Bienen haben.
Oh Gott.
Einfach damit man, also ich finde das ganz toll, wenn man in der Natur lebt und mit der Natur lebt. Und das verändert sich, klar. Als junger Mann fand ich das Tollste überhaupt, in einer Großstadt zu wohnen und rauszugehen und sofort alles zu haben.
Leute immer zu mir gesagt haben, du Berlin, also da in der Straße, wo du wohnst, da steht ja gar kein Baum. Dachte ich, müsste es mir in meinem ganzen Leben nicht aufgefallen. Ich bin ja auch nicht nach Berlin gezogen, um endlich mal einen Baum vor der Tür zu haben. Und so. Aber es stimmt, als ich älter wurde und auch als ich einen kleinen Garten hatte, habe ich plötzlich gemerkt, ach guck mal, morgens zwitschern Vögel.
Ist das nicht toll?
Das ist mir eben eigentlich ehrlich gesagt vorher in meinem ganzen Leben nie aufgefallen. Es war mir auch nie wichtig, aber vielleicht hat es auch nichts mit dem Garten, sondern was mit dem Alter zu tun.
Vielleicht. Also es verändern sich sicherlich manche Sachen. Ich hatte früher auch, mein größtes war immer ein kleiner Sportwagen, der vor allen Dingen einen Hammer-Sound machte, aber letztlich eng war. Und ich stelle fest, wenn ich dieses Modell jetzt so fahren sehe, es war immer mein Lieblingsauto.
Ja.
Und ich merke, shit, ich bin jetzt so alt, dass ich denke, aber es ist doch eng. Und ich habe keine Lust mehr, zum Beispiel so eng zu sitzen, sondern ich möchte Platz haben und möchte einfach nicht mehr zwei Sitze fahren.
Auch wenn man mit dem Nacken gar nicht mehr so beweglich ist, dass man, also ich gebe zu, ich fahre auch einen kleinen Sportwagen, den ich aber nicht fahre, sondern der steht nur in der Garage. Und letztens hat mich ein Paparazzo offensichtlich vor unserer Haustür fotografiert, wie ich aus diesem Auto aussteige. Und da steht sportliches Auto, unsportliche Fahrerin. Und man hat mich genau in dem Moment abgedrückt, wo ich so versucht habe, aus der Tiefe des Raumes sozusagen nach oben zu stemmen. Ja, total. Also du bist schon so weit, dass du sagst, gerne beim Einsteigen ein bisschen höher sitzen.
Alles. Also ich habe ja nun auch dieses Buch Der Lack ist abgeschrieben, wo ich mich über Monate damit beschäftigt habe, wie der Körper verfällt. Und ich stelle es an mir einfach fest. Es ist einfach so. Und Gott sei Dank geht er aber in mancherlei Hinsicht das Empfinden auch mit dem Körper mit. Manche Sachen funktionieren ja nicht. Also man fühlt sich ja auf der einen Seite immer noch so, als könnte ich mich auf den Schulhof stellen und zu irgendeiner bildhübschen 20-Jährigen, die gerade Abi gemacht hat,
sind ja ungefähr ein Alter.
Hast du Mathe schon gemacht und wollen wir heute? Genau. Dann denkt die, ey Opa, zieh Leine, hol deine Kinder ab und geh weg. Das hat noch nicht funktioniert im Kopf wirklich, aber einzusehen, dass ein sehr, sehr flaches Auto vielleicht kontraproduktiv ist.
Da bist du schon.
Da bin ich schon angekommen.
Es gibt einen sehr schönen Satz und der heißt, ob du alt bist, entscheiden andere. Und es stimmt tatsächlich, ist ja auch schon passiert, dass man mehrfach Leuten das Du anbietet und sagt, nein, bitte, sag doch du und
und die kommen immer wieder und machen Ansätze und so. Und du merken so, sie schaffen es einfach nicht, weil sie dein Gesicht schlichtweg nicht mit einem Du nicht in Verbindung bringen.
Deswegen finde ich auch im Alter immer wichtiger, sich zu duzen, weil dieses Gesiezt-Werden ist ein ganz eindeutiges
Indiz. Aber da hat sich was geändert, findest du nicht? Ich glaube nicht, dass meine Mutter alle Eltern von Klassenkameraden von mir automatisch geduzt hat.
Riesenthema bei uns auch
während
zu Hause.
Wir das eben, also ich duze auch alle Eltern eigentlich, ehrlich gesagt.
Also das hat sich total geändert. Und das ist bei uns auch echt ein Thema, weil Bettina sagt immer, wenn die zum Beispiel von den großen Kindern, wenn da Freunde kommen und ich gleich sage an der Tür, also zu 20-Jährigen, und ich sage, hallo, ich bin Kai, dann sagt die, gib denen doch auch mal die Chance, einen Erwachsenen kennenzulernen, zu dem sie nicht aufschauen, aber vor dem sie Respekt haben, weil es einfach ein Elternteil ist und nicht ein Kumpel, den man immer auf Augenhöhe trifft. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es gerade so ein bisschen verloren gegangen. Dass wir alle versuchen, uns so nach unten selber runterzuloben und zu sagen, ey, wir sind doch alle gleich cool und chillen halt. Aber es fehlt einem dann auch, finde ich, die Perspektive des Älterwerdens, dass das normal dazugehört.
Ich finde, also ich sage jetzt was ganz Schlimmes, also nicht, ich finde es gar nicht schlimm, aber ich sage es jetzt mal, es ist ziemlich, aber mein Mann hat jetzt den Kindern beigebracht, wenn die zum Beispiel mal bei uns sind und ferngucken oder so und er reinkommt, dass die aufstehen und ihm die Hand geben.
Nein, das glaube ich nicht.
Und also zumindest solche, die jetzt nicht, weiß jetzt nicht, die Nachbarkinder.
Fremde Kinder.
Ja, nicht die eigenen.
Ich dachte, deine Kinder sollen aufstehen.
Genau, wie geht es Ihnen heute?
Ja, weil ich dachte, das ist natürlich Papa, sehr weit
zurück. Wie gemütlich. Wie geht es Ihnen heute? Hat er gut geschlafen? Nein, nicht die eigenen.
Ach so,
aber
die
sag ich mal, Klassenkameraden, die jetzt nicht jeden Tag da sind, dass man einfach, wenn der Vater reinkommt, dass die aufstehen und sagen, hallo. Oder
mein Name ist, also wenn man sich noch nicht
mal kennt. Oder eben auch, wenn sie, oder zumindest einfach, ich finde, weil das ist dann auch so ein bisschen bei uns ja auch immer offenes Haus, alle rennen rein und raus und du da stehst du da irgendwie teilweise, weißt du, oben irgendwie und dann stehen die da, kommen die da bei uns
schlurfen durchs Haus. Und sagst, wer bist du denn? Ja, Peter. Ja, Peter, wo kommst du denn her? Ja, gehört zu dem, bin der Freund von, sagst, hallo? Das war früher nicht so.
Nee, das stimmt.
Also ja, es war nicht alles besser, aber manche sagen, ich finde schon, dass eben diese, so manche Werte einfach komplett verloren gehen. Und das ist auch schade um manche Sachen. Ja? Wir denken immer, es ist alles toll, wenn wir jetzt alle gleich sind. Aber ich glaube, am Ende ist es nicht toll.
Aber wir wollen es ja auch. Wir machen es ja auch gleich. Weil wir ja auch, ich meine, ich sage dann auch immer jetzt, du musst mal die und die Musik hören. Das ist viel cooler und so zu meinen Kindern. Und
ja, das finde ich, so. Man muss
man
auch
hört
zeigen.
Ja auch so ähnliche.
Ja.
Aber es ist ja schon alles sehr ähnlich. Also es ist schon, ich meine, wir tragen die, ich teile mir mit meinem Sohn die Schuhe. Jetzt geht's noch. Also ja, jetzt
ich möchte nicht sagen, das sieht man, aber die haben auch schon Fußball gespielt,
mal,
die Schuhe, wie ich das so sehe. Ja, ich
habe Fußballspielen kaputt gemacht. Und der trägt auch schon mal mein Sweatshirt und ich habe ehrlich gesagt auch schon mal seine Jacke angehabt und so. Und da denke ich mir irgendwie, was bleibt denen denn dann auch noch irgendwie? Gell?
Ja, also aber ich finde das auch gut. Also zum Beispiel, ich höre ja fast ausschließlich Radio Bob. Und mein einer Sohn will am liebsten immer Energy hören.
Ja.
Und das ist dann, dann sage ich, okay, ein Lied kriegst du, aber dann spiele ich dir auch wieder richtige Musik vor.
Mhm.
Und ich finde es total wichtig, dass sie auch lernen. Ist natürlich alles Quatsch, ist alles Geschmack. Aber ich finde schon, dass es schön ist, wenn man da einen ähnlichen Geschmack entwickelt und auch auf Sachen zurückgreifen kann, die wirklich gut produziert und gemacht sind.
Und ich finde vor allem auch toll, dass man mit einer bestimmten Musik auch seine Eltern in Verbindung bringt, zum Beispiel. Also das, ich finde ganz toll zu sagen, ich höre jetzt das und das Lied, weil das hat meine Mutter immer gehört oder so, ja. Dass man eben da sich auch, dass ich da nochmal irgendwie so eine neue Welt.
Ja, man kann auch gemeinsam auf Konzerte gehen, weil man es einfach.
Ja.
Ich finde es cool, dass ich höre wirklich nur Heavy und Rock und Metal.
Ja.
Und das hören unsere Kinder, also zumindest die großen Mädchen, auch total gern.
Du hörst Heavy, Rock und Metal.
Ja, und kann dabei sogar einschlafen. Das finde ich immer faszinierend. Das ist meine eine Tochter, die macht immer sehr gerne so Playlists auf Spotify. Und macht da immer lauter neue Sachen rein, die ich dann im Flieger höre und denke, ach, das hast du aber wieder toll gemacht. Und dann, ich mag nicht, wenn die nur schreien, also wenn es nur so, sondern ich finde schon schön, wenn eine Melodie erkennbar ist, aber im Grunde genommen bin ich totaler Fan davon. Und dann merke ich, da kann ich richtig schön im Flieger so einpennen, wo ich denke, komisch, für andere ist das total laut und erschreckend.
Das nervt mich schon, wenn neben mir einer sitzt und hat die Kopfhörer drin und hört so eine Art, solche Typen wie du.
Ja, ich weiß nicht, ich habe so, ich denke, die hören das. Ich weiß nicht, ich habe so ganz dicke Dinger, die angeblich den Schall absorbieren. Aber ich denke auch, ich muss das mal wem anders aufsetzen, weil ich finde auch das wahnsinnig nervig, wenn ich von anderen was höre.
Nein, aber nur, kennst du das, wenn du immer nur diese so bestimmte Frequenzen irgendwie
natürlich.
nicht. Die, aber, ach, das ist ja interessant. Bist du als Kind schon auf Heavy-Metal-Konzerte gegangen?
Nee, als Kind noch nicht. Ich war früher komplett Alice, Giannana Nini.
Oh Gott.
Und so. Also Alice hing bei mir alle Cover, weil ich die Frau so schön fand. Und dann Giannana Nini und ich mochte das alles sehr.
Ist Alice jetzt auch schon fast 80 wahrscheinlich?
Ja, gut. Oder? Aber das geht halt an keinem vorbei. Und das ist ja auch tröstlich. Aber dann, weil das angefangen hat, es wirklich, als ich Kleine Haie gedreht habe, werde ich nie vergessen, saß ich mit Jürgen Vogel in einem BMW, weil er keinen Fahrer haben wollte, wie man hatte normalerweise einen Fahrer, der dich zum Set gefahren hat.
Und Jürgen hat gesagt,
ich will lieber selber ein Auto haben. Und deswegen war halt damals wahnsinnig cool. Er hatte also irgendwie so ein 3er BMW. Und ich stand mit ihm vor dem Hotel, wo wir alle untergebracht waren in München. Und er hat mir Metallica vorgespielt.
Aber
und
das finde ich auch
gut. Dem Tag habe ich nie wieder was anderes gehört. Und seitdem, und Metallica ist ja sozusagen noch eine Soft-Version.
Ich wollte gerade sagen, ist Schmuserock.
Aber ab dem Tag habe ich nie wieder, also ich höre jetzt mal gerne nostalgisch, wenn Alice irgendwo, als Christian im Radio hörst du das nicht mehr.
Nee.
Aber da denkst du natürlich nochmal, ich bin so 16, was ja einfach nur so eine Erinnerung ist, die schön ist.
Aber wo sind die Italo-Superpops, die Italo-Superhits? Meine Eltern hatten eine Platte und da rannte so eine Frau, sehr körnig, grobkörnig fotografiert, mit so einem Bikini und einer italienischen Flagge am Strand entlang und machte so einen Sprung.
Ach,
und da war von Antonello Venditti bis hin zu Alice und Giannana Nini und alles war da drauf. Das war so toll.
Das ist irgendwie, ich glaube, seitdem es an jeder Ecke Italiener gibt, ist es weniger geworden.
Ach, meinst du in den 80ern? Nicht, da war man sich
das
über
so,
jeden Italiener so
da
zu
war doch noch, hey, wollen wir mal nur Pasta essen gehen? Irgendwie, es gibt einen Italiener.
Das stimmt. Weißt du noch, als Rucola und Mozzarella die deutsche Küche erobert
haben? Natürlich.
Wir waren ja dabei. Ja. Wir haben ja schon gelebt zu einer Zeit, als es sozusagen noch nicht jeden Tag...
Einen Chinesen gab es in Hannover. Also zumindest, als ich in Hannover gelebt habe, als kleines Kind, war... Wollen wir mal chinesisch essen gehen?
Und dann haben alle gesagt, na, die essen Hasen, die essen Hühnerfüße, die essen Hunde, das machen wir nicht.
Aber es war ein Happening. So eine Nudelschale, so eine komische Suppenschale mit völlig fremdartigen Löffeln.
Ja, und damals wusste man noch nicht, warum einem das Herz so schnell schlägt, wenn man aus dem Chinesen rausgeht. Heute weiß man, dass das Glutamat setzt einem etwas zu. Ich finde, Kai, bei dir, der Lack ist überhaupt nicht ab. Aber das ist ein gutes Thema, finde ich, der Lack ist ab. Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen. Fiel mir gerade, als ich nochmal über dich so recherchiert habe. Ich habe letztens mit Marie-Louise Marjan zusammengesessen. Yeah. Ja, und die wird ja nun jetzt 80. Und
was?
Die Mutter Beimer.
Im Ernst?
Ja. Crazy. Und die Mutter Beimer sagte zu mir auf die Frage, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Und ich so, ah, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da waren wir auf so einer Gala. Und dann sagte sie, aber wir sind immer noch hier, weil uns alte Schlachthäuser, die bringt so schnell nichts um. Und dann dachte ich mir, entschuldige bitte.
Ich bin noch 5 Jahre jünger.
Habe gerade ein Kind bekommen, so ungefähr, ja. Also,
die Perspektive verschiebt sich halt so ein bisschen.
Ja, wann hat sich angefangen, die Perspektive zu verschieben?
Also ich glaube, das ausschlaggebende Moment war wirklich die Tatsache, als ich feststellte, dass meine Frau kam rein und ich las in einem Buch und ich kriegte sie nicht mehr scharf. Also nicht, weil wir zu lange zusammen waren, sondern weil ich merkte, mein Auge brauchte eine Zeit, so zu fokussieren, bis das, also vom Buch nach da vorne und wieder zurück, war plötzlich ein Akt. Und das habe ich vorher nicht festgestellt. Und dann dachte ich erst, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann habe ich das aber weiter verfolgt, also weiter an mir beobachtet. Und das war echt der erste Moment, wo ich so gedacht habe, jetzt kommt irgendwas auf einen zu, womit ich echt nicht gerechnet habe. Und das war so Mitte 40. Und das hat sich leider kontinuierlich so fortgesetzt. Ja. Und auch
und
im ganzen
Ende
Körper...
Nein,
Ende ist nicht absehbar. Doch, na klar, es ist leider ein Ende sehr absehbar im Grunde genommen. Aber nicht dieser Entwicklung, sondern der totale Verfall. Ich glaube, man muss einfach einen Weg finden, damit irgendwie humorvoll und aber auch ehrlich umzugehen. Ich denke, das Dürfste ist, was wir tun können, ist so zu tun, als wenn es nicht so wäre, sondern immer so weiterzumachen.
Ich glaube halt, man muss sich innerhalb der eigenen Referenzgruppe bewegen.
Genau.
Dann ist es, finde ich, total aushaltbar, wenn du in deinem Umfeld, ich meine, alle, es ist wirklich lustig, ich meine, jetzt innerhalb der letzten 3 Jahre, alle haben jetzt... agieren jetzt mit der Problematik, wohin mit der Lesebrille, ja? Gestern habe ich also mit einer zu tun gehabt, die hat so eine Lupe umhängen, die war so ganz und hat so ganz große, tolle einen Ausschnitt und so und da baumelte diese Lupe und sie meinte, diese Lupe fände sie viel sexier als diese blöde Brille. Die einen spielen es klein und machen so was Randloses, Kleines, was man praktisch gar nicht sieht. Wieder andere Freundinnen von mir haben wie Iris Apfel solche riesen Oschis auf irgendwie, um einfach nur zu zeigen... ist mir egal, ich brauche es
jetzt.
Aber das
muss dann ja wieder eine Gleitsichtbrille sein.
So, und dieses ganze Thema, was mache ich damit und so, ich bin noch an dem Punkt, wo ich versuche einfach das über die Lichthelligkeit irgendwie zu regulieren. Also,
ja, das ist ein sehr frühes Stadium, aber wo das noch geht, muss man sagen.
Ich muss aber sagen, dass ich jetzt letztens musste ich so einen Text aufsprechen, auf einen Film, ja, also so eine Matz vertonen. Yeah. Und da war, das war so dunkel in dem Raum, fand ich. Und dann kam immer so ein Mitarbeiter und der immer so, ja, aber ich weiß nicht, ist doch hell, ja. Ja. Wo ist das Problem? Ist doch hell. Und ich so, nein! Ich wurde dann so richtig sauer auch, weil ich da jedes Mal irgendwie immer dann auch so busche. Ich war mir nicht sicher, ist es ein L oder ein I und so, ja, weißt du, und so. Und dann habe ich so gesagt, ich brauche hier Licht, ich brauche hier mehr Licht und so. Ich verstehe das nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache jetzt hier nochmal, aber eigentlich ist das ein heller Raum und so. Und ich so, nee, ich brauche das heller. Und dann kam mir einer und hat mir dann so ein bisschen Augenrollen ein Handy reingebracht, womit ich mir das dann so voll ausgeleuchtet irgendwie.
Aber und zum Beispiel bei meinen Kindern ist es, die lesen winzige Buchstaben auf einem für mich nicht geöffneten Handy. Das sieht schwarz aus, das ist für die hell genug. Die Buchstaben sind so klein, dass ich das nur als eine graue Masse erkennen kann. Das ist dann halt wirklich der Segen des Alten, der Jugend, dass das für die noch Schrift ist.
Hast du schon das Thema fette Schrift, große Schrift und auch Kontraste? Ich habe die Kontraste jetzt gefunden.
Ja, muss man
auch
alles machen.
Das ist bei mir jetzt der grüne Kasten, wenn ich eine Nachricht kriege, ist nicht mehr grün, sondern der ist jetzt so dunkelgrün.
Achso, nee, das. Aber das dann ist, hast du mit den Kontraste. Farben offenbar mehr Probleme. Ja. Also meine sehen so aus. Ist das jetzt farblich?
Ja, also meine, wenn die Nachrichten kommen, sind die sehr grün und sehr dunkel. Also es ist wirklich sehr kontrastiert. Und ich habe auch. Ich bin noch weit davon entfernt. Ich habe meine Schwägerin, die.
Das ist meine Schriftgröße.
So ist es bei mir auch. Aber ich habe
es noch eine dick. Nummer größer. Nee, dick habe ich nicht, dann geht ja noch mehr verloren. Also ich habe so, aber es geht nur mit Brille.
Also bei meiner Schwägerin ist es so, dass sie meinen Namen nicht in eine Zeile kriegt, wenn sie schreibt.
Ja, das ist ganz schlimm. Das ist immer meine Horrorvorstellung, dass du hinterher mit einem Buchstaben praktisch dauernd scrollst, dass du so ein laufendes Band hast. Ja, es ist eine ganz schreckliche Entwicklung, die aber jeden trifft. Und ich finde das Schlimme wirklich diese Brillen. Ich habe überall Billigbrillen rumliegen. Dann habe ich zwei gute Gleitsichtbrillen, die aber gerade ist die meine ganz neue auch zerkratzt. Und ich weiß nie, wo sie sind. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie man so blöd sein kann, dass man du legst sie auf den Tisch, drehst dich um und weißt nicht mehr, wo die
Brille liegt. Ja, weil du eigentlich, glaube ich, keine Routine damit hast. Ich denke, das ist ja auch wie wenn man in ein neues Haus einzieht, dann weiß man am Anfang auch nie, wo der Schlüssel liegt, wo ist die Tasche, wo ist das Ding. Und du musst dir da leider, und das heißt eben, es muss ein Platz an deinem Körper sein, wo du das im Prinzip aufbewahrst.
Ja, aber es sind dann Taschen, ich mache es auch in die Jackentaschen, dadurch, aber das ist halt das Problem, wenn man relativ spät nochmal Vater wird, hast du, wenn die Tasche, wo du eigentlich deine Brille reinstecken willst, da hast du eigentlich auch noch dort ein Kind auf dem Arm, was dir die Brille zerdrückt. Mhm. Weswegen ich immer überlege, was mache ich? Lasse ich die Brille auf, was ich toll finde, weil ich dann die Wimpern von ihm so toll sehen kann. Oder ich stecke sie hier in die Tasche, dann laufe ich aber Gefahr, dass er sie zerdrückt.
Also das heißt, Spätvater werden ist nicht nur aus den bereits bekannten Gründen manchmal problematisch, sondern
auch für die Augen. Für die Augen gefährlich.
Für die Brillen. Ja. Das ist wahnsinnig.
Ja, es gibt halt viele Themen, von denen man nie vorher gehört hat.
Nee, aber weißt du, und das kann man ja wirklich abschließend zu dem Thema nochmal sagen, wenn man eben mit Leuten zusammen ist, die alle diese Entwicklung auch durchmachen zur gleichen Zeit, dann kann man ja auch gemeinsam darüber lachen. Schwer wird's, wenn du jetzt eine Freundin hast, die 29 ist.
Ja, das ist
und ich finde nicht, dass man sich dann jünger fühlt mit so jemandem an seiner Seite, sondern
dich
ja
wahrscheinlich
noch
viel älter. Ja, aber gut, also das habe ich noch nicht ausprobiert. Was ich kenne, ist sich nach dem Schwimmen umzuziehen bzw. zu duschen mit 20-Jährigen.
Ja.
Und das ist einfach, das tut weh, wenn du an dir selber runterguckst und dieses nie weggehen wollende Fett am Bauch einfach da ist.
Und man dann fast zu den Typen sagen will, ich habe...
Früher sah ich auch
so aus. Du dich ausgesehen haben.
Natürlich. Ist halt 30 Jahre her. Ja. Aber du musst dich halt neben Gleichaltrigen ausziehen, weil dann fühlt man sich richtig gut, wenn du schwimmen warst. Dann denkst du, Alter, das ist aber jetzt richtig Wampe, die du da hängen hast.
Du musst dich immer, weil man orientiert sich ja immer eigentlich nach oben. Man guckt ja immer nur die an, die eigentlich besser sind als man selber. Aber jetzt würde ich mal sagen, die meisten sind ja viel schlechter.
Den meisten geht's. Nein, man muss einfach so seine Hut finden, wo man sagt, da gehöre ich dazu. Da falle ich auch nicht auf, weil jeder hat das Problem.
Ich habe eine sehr junge Sporttrainerin, sie ist Dänin und sie ist wirklich sehr fit. Und ich versuche ihr manchmal einen Mann zu vermitteln. Und dann habe ich gesagt, was hältst du denn von dem und dem und so? Und dann sagt sie, der ist 42, der hat total alte Haut, hat sie so zu mir gesagt. Und ich dachte mir, oh Gott, 42, damit ist der ja 4 Jahre jünger als ich. Und sie sagt, der hat total alte Haut.
Wie alt ist sie denn?
Habe ich zu ihr gesagt, findest du, dass mein Mann auch alte Haut hat? Und dann hat sie so gesagt, da will ich jetzt nichts dazu sagen und so. Aber ich habe gemerkt, dass sie auch findet, dass auch mein Mann indiskutabel alt ist.
Ja, das ist aber auch für die so. Ja. Das muss, wenn du zurückblickst, ist es ja auch einfach so. Mit 20 war ein 50-Jähriger für dich unvorstellbar alt.
Das stimmt.
Also ja.
Ja, oder wie so schön Ricky Gervais im Golden Globes Opening über Hugh Hefner gesagt hat und seine junge Frau, die erst 24 ist, just don't look at it. Entschuldige, aber das dazu sprechen. So, bitte. Ich kriege Zeichen, dass ich jetzt mit dir ein Spiel spielen soll, was die Redaktion vorbereitet hat. Denn es scheint wohl thematisch in unser Gespräch zu passen. Da ich selbst über den Inhalt des Gesprächs, des Spiels nicht im Bilde bin, kann ich nur mutmaßen. So, ich lese mal vor. Lieber Kai, liebe Barbara, siehst du, ich lese ganz locker. Siehst du's?
Ja, ja, das ist cool. Ich hole schon meine Brille, falls das Spiel mit Lesen zu tun hat.
Eines eurer beiden Lieblingsthemen ist das Alter.
Ach,
guck mal, da hat uns jemand doch auf der Tat... Rede ich oft übers Alter, Ina? Nee, aber offensichtlich scheint es momentan mich auch ein bisschen zu bewegen, weil ich wahrscheinlich öfter mit Leuten... Ich meine, Simone Tomalla war da. Was meinst du, worüber wir gesprochen haben? Ja, so. Und die andere... Der eine schreibt drüber, die andere wird ständig gefragt, wann sie in Rente geht. Er stimmt, das haben mir jetzt auch schon mal jemand gefragt.
Aber
wie lange willst du denn noch machen?
Hä? Das bin ich noch nie gefragt
worden. Gerade erst angefangen, für mein Gefühl. So, um zu zeigen, dass bei euch beiden der Lack noch lange nicht ab ist, spielen wir mit euch Digga Rademar. Mhm. Bitte versucht euren Gastgeber, was sind das für Waffeln? Ist da irgendein Special-Ding drin für den Kai?
Hä? Ich habe noch gar nicht probiert.
Was sind das für Waffeln? Ist das irgendein Scheiß? Ist da irgendwas Spezielles?
Wieso schmecken die nicht?
Da hat heute jemand echt wenig Zucker verbacken.
Aber du hast auch die genommen ohne das Zucker.
Ja klar, weil ich wollte mich nicht einstauben und hinterher aussehen, als hätte ich gepokst.
Aber wir machen doch Radio.
Was denkst du? Es wird alles mitgefilmt. Das wird hier riesenweit gebroadcastet, also verbreitet.
Ich mache Radio. Ich esse das mit Weiß hier.
Ja, bitte. Also, mach ruhig selber. So, bitte versucht eurem Gastgeber abwechselnd einen Begriff zu erklären, der auf den Karten steht. Natürlich dürft ihr den Begriff nicht nennen. Und erhöhter Schwierigkeitsgrad, ihr müsst in eurer Erklärung sinnvoll all die Worte in Jugendsprache einbringen, die ihr auf dieser Karte findet. Oh Gott, ich verstehe schon.
Aber kann denn der Zuhörer, was hat denn der Zuhörer jetzt davon?
Also jetzt pass mal auf, du kriegst jetzt mal die Hälfte der Karten und ich nehme die Hälfte der Karten.
Du fängst mal Brille an, du bist ja die Gastgeberin.
Okay, ich soll dir jetzt was erklären. Ah, jetzt habe ich es verstanden, okay. Also pass auf, Digga. Pass auf, Digga. Da, wo, das ist eine
große... Babysprache oder Jugendsprache?
Nee, ist ein großes Haus, worum es geht. Und das ist eine echte Urinparade darin, kann ich dir sagen.
Eine was Parade?
Eine Urinparade. klingt eigentlich ganz geil.
Ein großes Haus.
Ja, eine Urinparade findet da jeden Tag ganz schön drin statt. Ja, das wäre auch ganz
falsch?
Lustig. Nee, aber da sind ziemlich viele Pflaster-Porsche auch vor der Tür geparkt. Und die da drin wohnen, die sind alle friedhofsblond.
Was sind denn Pflaster-Porsche? Ich bin zu alt, um Jugendsprache zu kennen.
Pflaster-Porsche ist sozusagen, oder ist sowas, was kein echter Porsche ist, sondern was man vor sich her schiebt.
Oh mein Gott.
Also die Pflaster-Porsche...
Da drin sind alle blond... Es ist
Friedhofsblond. Friedhofsblond.
Könnt ihr die Pausen, wo ich überlege, kann man rausschneiden, ne? Dass man denkt, ich antworte spontan.
Das trägt. Weißt du, ich finde, man muss auch nicht die Leute immer so zuballern mit Wörtern. Nee. Die freuen sich auch über ein bisschen Ruhe.
Es ist ein großes Haus.
Ein sehr großes Haus erfunden. Viele Leute, die sind alle friedhofsblond. Viele davon haben Pflaster-Porsche. Und,
Altenheim?
Findet eine echte... Ja! Urinparade, eine Gruppe von alten Menschen. Das ist nicht sehr schön, wie man über uns spricht, Kai.
Nein. Aber wie bist du jetzt? Bin ich jetzt dran? Jetzt muss ich auch sowas machen? Was?
Wir können die Pausen rausschneiden. Lass jetzt.
Ja, also ich muss jetzt.
Du musst jetzt den oberen Begriff, der fett gedruckt ist, den du sicher gut lesen kannst. Weil es ist.
Ja. Das muss ich benutzen und dazu muss ich die anderen Begriffe, die hier stehen.
Den musst du umschreiben und die anderen Begriffe, die da stehen, die musst du benutzen, um deine Umschreibung zu machen.
Okay. Okay. Wenn man eine Tinderella klar gemacht hat und man dann brexitet, das machen nicht nur Larrys, sondern auch schlaue Menschen. Ich darf auch andere Worte benutzen, oder?
Natürlich, alles.
Also es geht um den Begriff, was hat man, wenn man es könnte eine Tinderella sein, auf jeden Fall Brexit man, nachdem man das einmal gemacht hat.
Ja.
Und ich finde, dazu muss man kein Larry sein, sondern am besten nicht in einer festen Beziehung.
Okay, das heißt ein Seitensprung.
Ja, so ähnlich.
Also
aber,
Tinder-Date.
Nein, aber es findet nur... Es findet nicht oft statt, sondern es ist einmal.
Sex?
Nee, schade. Ja, nein, also es hat mit Sex zu tun. Natürlich, nein, ja. Es ist Sex, aber es ist halt eine spezielle Art von...
Ach, eine spezielle Art von Sex. Also so...
Nee, mehr an der Häufigkeit gemessen mit diesem Partner.
One-Night-Stand.
Ja.
Wow.
So, nein, jetzt pass auf.
Ich bin dran, pass auf. Ja, nächstes. Los. Also, warte.
Ach, du suchst dir eine Karte
aus. Ja, ich suche mir eins aus, warte mal. Pass auf, hier. Oh Gott, das wird immer schwieriger. Warte. Okay. Internet-Eier. Also wenn einer... Es gibt Leute, die haben nur Internet-Eier, verstehst du? Also die haben keine echten Eier im echten Leben, sondern die haben Internet-Eier. Und weil sie nur Internet-Eier haben, machen sie Sachen nur im Netz, ja? Also da trauen sie sich eben zu kommentieren. Und wenn ganz viele, die nur Internet-Eier haben, kommentieren,
Mobbing,
dann ergibt es eine bestimmte Sache, die dazu...
Shitstorm.
Ja!
Oh, das war aber gut.
Und ich hatte, das war richtig gut.
Das war toll erklärt und toll geraten.
Aber ich hatte den Niveau-Limbo noch nicht eingebracht. Das ist nämlich der Abfall des Niveaus und den Tweef, ein Streit über Twitter. Also wenn man Beef hat bei Twitter, dann ergibt sich alles toll.
Also mal, wie alt bin ich denn, dass ich diese ganzen Worte nicht kenne, um ehrlich zu sein? So, jetzt sage ich dir ein ganz einfaches Wort.
Mhm, ja.
Das ist ein total gediegener Tag, an dem man einfach rumoxidieren kann und napflixen kann, so viel man will. Und das geht nur an so gediegenen Tagen. Weil sonst,
Sonntag.
Ja,
Sonntag.
Siehst du?
Ja.
Wir sind doch jünger.
Weißt du, es stimmt nicht, was man sich über uns erzählt.
Nein.
Wir rehabilitieren
wir
uns hier
normale
Schritt für
Leute.
Schritt. Jetzt pass auf, jetzt geht's los. Du, in der Rentner-Bravo habe ich letztens wieder gelesen, gerade jetzt in dieser Jahreszeit passiert's unheimlich toll. Red Nose Time ist angesagt für ganz viele. Und da ist natürlich auch Popelalarm angesagt, weil alle sind von der gleichen Sache betroffen. Also alle,
du meinst nicht Erkältung?
Ja, aber es ist noch schlimmer
Grippe?
Als eine, ja, und es ist aber sozusagen, alle haben es.
Corona?
Es ist momentan, nee, es ist eine ganze, also...
Epidemie.
Ja, aber Epidemie ist ja so ein schlechtes Wort. Also es ist sozusagen, denk mal ans Wasser, ans Meer.
Ein Fall, ein Wasserfall, eine Flut?
Nee, eine
Bakterienflut.
Ein großes Ding, was kommt?
Eine Welle,
ja,
eine Grippewelle.
Ja,
die Grippewelle.
So, fantastisch. Tolles Spiel, vielen
ein
Dank.
Tolles
haben wir
Spiel.
Verstanden. Super.
Vielen
Dank. Können wir noch mal mit Howard Kapnell machen, würde ich sagen.
Ja, kommt der gleich? Irgendwann. Ich esse noch ein Stück von seinem Kuchen hier.
Ja, bitte nicht so viel, weil der hat immer sehr viel Hunger, wenn er kommt. Wenn du hast letztens übers Scharfstellen deiner Frau gesprochen, die ist ja von sich aus scharf, aber du kriegst sie manchmal nicht mehr scharf, was ein Augenproblem ist.
Optisch. Aber nur das liegt an der Distanz.
Ja,
sie
klar.
Als Person selbstverständlich.
Selbstverständlich, mega scharf. Wo du natürlich keine Probleme beim Scharfstellen hast, Achtung, Überleitung, ist beim Fotografieren. Weil da hast du einen Knopf. Machst du das noch?
Mhm.
Echt nicht?
Ehrlich gesagt, ich komme überhaupt nicht zum Fotografieren mehr. Weil ich so viel schreibe. Und ich habe immer so Phasen im Leben. Ich mache nichts halb. Und mache manchmal auch leider viele Sachen und dann alle ganz. Aber irgendwann muss man auch sagen, man muss jetzt Prioritäten setzen. Und da ich einfach, seitdem ich die Serie Der Lack ist abgeschrieben und gespielt und inszeniert habe, habe ich gemerkt, dass ich halt schreiben kann. Dann habe ich eben das Buch geschrieben zu Der Lack ist ab, was ja eher auch ein medizinischer Ratgeber ist. Und schreibe aber gerade, entwickle eine Serie, schreibe demnächst ein neues Buch und habe einen Film geschrieben. Also ich bin die ganze Zeit mit
aber
Schreiben.
Aber ist das nicht toll,
dass
man
es.
Sich so unabhängig macht?
Ja.
Weil ich finde, als Schauspieler sitzt man ja, ich meine, du bist ja, konntest dich ja nie beschweren, hast ja immer zu den Top-Leuten gehört, aber trotzdem ist es ja doch so, dass man immer davon abhängig ist, dass einer anruft und sagt,
na,
willst
klar.
du mal vorbeikommen?
Ja.
Und es sei denn, du drehst ja, deine Filmchen
dann,
selber. Aber,
genau.
aber wenn man schreibt, kann man selbst bestimmen, wann
ich
man arbeitet.
Das.
Ich finde, das ist was ganz Tolles.
Ja, und du wirst halt auch so überrascht von dem. Also ich gehe halt ins Büro oder wo auch immer. Ich habe auch ganz viel auf dem Wasser geschrieben, zum Beispiel auf dem Boot. Ich gehe da hin und weiß selber nicht, was passiert, sondern du wirst überrascht von dem, was in deinem Kopf
das ist ein Rätsel.
Plötzlich...
Ich werde das nie verstehen, wie man schreiben kann. Ist es mir ein Rätsel?
Ich
kann sehr gut
das.
Schreiben, so Texte, aber also tatsächlich ein Gespräch und so. Dafür braucht man ja auch eine Geduld und ein... so eine Vorstellung und man braucht ja auch Fantasie, wie dann so eine Handlung einfach Fahrt aufnimmt.
Ja, also ich bin auch nicht so der Dramaturgenkönig, der jetzt sagt, wenn du den Plot da hast, dann musst du das dann da wieder und was weiß ich wieso. Davon habe ich ein bisschen Ahnung, aber insgesamt finde ich halt das Tolle, wenn du so deiner Fantasie so freien Lauf lassen kannst und einfach bereit bist, dich auf das einzulassen, was du ja auch von deinem Kopf, von deinem ganzen Leben geschenkt kriegst. Du sitzt dann da und hast dieses furchtbar leere Blatt oder diese leere
das
Seite.
Das alleine würde mich paralysieren.
Ja, es ist auch manchmal,
finde ich das Frustrierendste. Du glotzt auf so ein Blatt und da ist nichts drauf und du weißt,
ja, dann musst du anfangen. Dann musst du, und wenn der erste Satz Mist ist, dann weißt du aber, ich habe was, woran ich arbeiten kann. Das ist immer noch besser als ein leeres Blatt.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich das halt gut, wenn ich die Serie schreibe, das ist natürlich sehr dialoglastig, Gespräche zwischen Mann und Frau, dann muss ich eigentlich mir nur ein Thema, was ich mir vorher überlegt habe, zu dem ich dann schreiben möchte. Und dann muss ich ja bloß hören, was in meinem inneren Ohr Bettina zum Beispiel sagen würde. Und da brauche ich bloß ein Stichwort zu sagen.
Auch ganz genau,
und dann weiß ich ganz genau, wie das losrappelt. Und da muss ich eigentlich nur mitschreiben, was dann so passiert.
Schreibst du auch mit so Situationen deines Lebens, wo du dir denkst, das ist jetzt so lustig, das muss ich mir kurz notieren? Leider nicht.
Manchmal nehme ich mir das vor. Also ich habe es einmal im Baumarkt erlebt, dass ich an der Kasse stand und da war ein Dialog von Menschen, wo ich gedacht habe, das kann sich kein Mensch ausdenken. Der ist so absurd und so gut und lustig. Ja. Das habe ich wirklich aufgeschrieben und auch an einer Stelle benutzt.
Ja.
Aber ansonsten passiert es eigentlich eher, dass ich mich erinnere und es einfach... Ich bin nicht so ein Perfektionist. Ich finde das halt toll, wenn man so Sachen...
Ihr spielt das doch auch, also in dieser Serie, die ihr spielt, der Lack ist ab, da spielt ihr das jetzt ja auch nicht alles vorher genauso.
Doch, das ist genauso geschrieben. Aber es ist genauso geschrieben. Also ich glaube, Humor ist ganz, ganz schwer zu improvisieren.
Total.
Du musst es halt schreiben. Also ich liebe auch Versprecher schon mit reinzuschreiben, im Grunde genommen.
Ja.
Ich finde immer, du kriegst auch von den Schauspielern, also ich als Regisseur kriege ganz viel geschenkt, wenn ich die einfach... machen lasse. Ich gebe eine Vorgabe, das ist der Text, die Szene und das Buch, was ich geschrieben habe. Aber dann sage ich nicht, das musst du so betonen oder so oder was weiß ich. Sondern du guckst halt hin und guckst, was passiert von dem Menschen, weil der da ist.
Mhm.
Und ich glaube einfach, dass ganz viel von der Wahrhaftigkeit entsteht dadurch, dass du einfach deinen Partnern, den Menschen, mit denen du arbeitest, die Möglichkeit gibst, ihr Wesen sich damit einzubringen und nicht zu sagen, in meiner Welt ist es perfekt, wenn es so ist, sondern zu sagen, komm, es ist vielleicht ganz anders, als ich das geplant hatte.
Ja.
Und,
ja, das stimmt.
Und ich nehme das einfach hin, weil das ist eine Momentaufnahme, die stimmt einfach, die ist nicht ausgedacht.
Mhm. Bist du ein guter Regisseur? Also machst du das gerne?
Ich liebe das.
Kannst
ich
du auch sagen, was passiert als Nächstes? Weil du bist ja dann, ist man ja Chef als Regisseur.
Du bist halt, also wenn ich drehe, dann bin ich, und wenn ich dann auch noch vor der Kamera stehe, dann bist du natürlich, dann bist du wie eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Mhm. Ne? In der Vorbereitung schon und am Drehtag, dann weiß ich abends manchmal echt nicht mehr, wie ich heiße, weil du musst alles wissen, musst alles beantworten. Und trotzdem
immer den anderen das Gefühl geben, dass du auch ein bisschen weißt, wo die Sache für angeht. Sie, ne?
Ja, total. Aber also ich mag das irrsinnig gerne. Weil ich einfach auch ich habe 30 Jahre als Schauspieler vor der Kamera gestanden und weiß, was ich als Schauspieler brauche, um das zu machen, was der Regisseur haben möchte. Und ich versuche halt.
Du hast mit vielen gearbeitet, mit Sicherheit, wo du gemerkt hast, hier wäre es schöner, wenn er sich anders verhalten hätte.
Genau.
Irgendwie.
Ja, genau. Also, ich habe letztlich, finde ich, hast du als Schauspieler ganz viele Tage, wo du abends denkst, ich habe gar nicht das erreicht oder gar nicht machen können, sondern du wirst oft einfach auch behindert. Muss man so ehrlich sagen. Du wirst oft behindert, weil du ausgebremst wirst von Leuten, die sich am Schreibtisch Gedanken gemacht haben und gesagt haben, ja, aber die Auflösung machen wir so und so und so. Ich will nicht sagen, dass nur ich tolle Filme machen kann, überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung ist schon, dass das Beste, was du als Regisseur geben kannst, ist außerdem Wissen um das Ding, ist Vertrauen. Dass du demjenigen, den du beschäftigst, als Beleuchter, als Kameramann oder Frau oder als Schauspieler, dass du den hast du ja, weil du dem zutraust, dass er das kann. Und von diesem Vertrauen lebt eine Arbeit auf einem ganz anderen Niveau, finde ich, als wenn es durch Beschränkung und Reglementierung und Angst und Mittelmaß regiert wird.
Ja, weil sonst besteht ja so ein Film nur aus einem Kopf und so besteht er halt aus ganz vielen irgendwie. Du bist ja so ein bisschen in dem Themen dieser Arbeit, also wenn wir jetzt über der Lack ist ab nochmal kurz reden wollen, so ein bisschen der Mario Barth für Intellektuelle, weil du natürlich diese ganze Mann-Frau-Geschichte auf so eine wunderbare Art und Weise aufgearbeitet hast, die ja wahnsinnig eben, sieht alles toll aus und es ist ja eben alles auch sehr wahr. Und manchmal frage ich mich, wird es denn so bleiben, dass die Männer weiterhin Männer sein werden und die Frauen weiterhin Frauen? Oder werden wir versuchen, uns...
Ich hoffe, ich finde immer
mehr anzu.
Ja, das ist ja der Versuch gerade in unserer Gesellschaft.
Ja.
Ich finde die Zustände eigentlich erschreckend gerade, was wir als normal hinnehmen, dass wir über Sachen, also diese politische Korrektness ist idiotisch, glaube ich, weil sie die Wahrheit einfach überdeckt. Mhm. Und wir über viele Dinge nicht, wir trauen uns nicht mehr, unsere wahre Meinung und unsere Empfindung zu äußern, weil wir Angst haben, uns wird dann gleich über den Mund gefahren und wir werden abgestempelt als ignorant oder intolerant. Wir sind gerade, leben in einer Zeit, wo alles nur emotional wahrgenommen wird. Mhm. Also wir lassen uns von Stimmungen ganz schnell von links nach rechts schwappen und haben das Gefühl, in dieser Stimmung uns richtig zu verhalten. Es ist aber nicht oft, also es ist oft halt nicht logisch. Es gibt
kein richtig und falsch mehr. So.
Nein.
Ich hatte so das Gefühl, in meiner Jugend oder so in dieser unbeschwerten Zeit der späten 80er, frühen 90er, hattest du so das Gefühl, du wusstest genau, wer waren die Bösen, wer waren die
Absolut.
Guten. Was war richtig, was war falsch? Wie muss eine Entscheidung getroffen werden, damit sie hinterher gut wird und so. Ja. Und ich glaube, das geht eben heute gar nicht mehr. Es gibt nur noch so total schlecht, super schlechten
was halt, die Menschen können halt ganz, ganz schlecht mit der Verantwortung für sich selber umgehen. Ja. Also ich habe ja vor vielen Jahren einen Dokumentarfilm über orthodoxe Juden in New Jersey gedreht, zum Beispiel, über ein Thema, über den Eruv, ein sehr komplexes religiöses Thema dort. Da hat mir ein Forscher der New York Times, ein Autor der New York Times gesagt, wie der Zuwachs, zum Beispiel in Gefängnissen, also Leuten, die schon sehr quer vom Weg abgegangen sind, der Zuwachs zu religiösen Vereinigungen, die ganz klare Regeln aufstellen, ist sehr, sehr viel größer als zu denen, die dir viel Freiheit geben. Mhm. Also je strenger reglementiert man Vorgaben kriegen kann, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch und ich mich daran halten kann, weil es mir von außen vorgegeben wird, desto wohler fühlen sich die Menschen. Mhm. Und ich glaube aber, Religion zum Beispiel ist ein ganz, ganz schwieriges und wahnsinnig gefährliches Thema in unserer Gesellschaft. Solange wir das nicht beseitigen, dass das in der Öffentlichkeit diesen Raum einnehmen kann, glauben kann ja jeder, was er will. Aber ich glaube, solange Religionen noch diese Macht auf unserer Welt haben, können wir uns über Klimawandel und was weiß ich wie Gedanken machen, so viel wir wollen. Es wird nie funktionieren, dass wir an einem Strang ziehen. Wir müssen ganz andere Hindernisse überwinden. Und das, finde ich, wird völlig vernachlässigt.
Wenn du jetzt sagst, der Mensch braucht strenge Regeln, mochtest du schon immer, auch als Kind, strenge Regeln? Oder hast du immer gesagt, ich mache, was ich will? Ich bin ja jemand, ich habe mich immer an Regeln gehalten. Ich habe wirklich, also sobald, ich habe meine Mutter zu mir gesagt, du trinkst keinen Alkohol.
Hast du keinen Alkohol getrunken? Das ist aber lieb.
Mich gar nicht
so. Wenn das immer so klappt, ist natürlich.
Dann hat meine Mutter auch noch gesagt, und rauchen tust du auch nicht.
Und dann hast du nicht geraucht.
Auch nicht geraucht.
Ach Gott, wie lieb ist das denn? Ja. Und hat die gesagt, schreibst du eine Einzelne.
Aber schau, wie weit ich es gebracht habe.
Ja, Wahnsinn.
Weil
Wahnsinn.
Ich eben auch mich so
gehört
gut
hast.
Mich so gut gefolgt habe.
Naja, also ich glaube, ich war auch nicht ein Revoluzer in dem Sinne, der jetzt sich gegen alles gewehrt hat. Ich habe aber nie wozu gehört. Also ich habe nie. Ich bin nie einer Gruppe in dem Sinne gefolgt. Mhm. Ich habe mich immer als vollkommen autarkes, eigenständiges Wesen wahrgenommen. Und wenn alle geklatscht haben, habe ich nicht geklatscht. Und im Rhythmus klatschen war für mich ein absolutes No-Go. Dass alle
war? So. Das heißt, inzwischen findest du es eigentlich...
Nee, nicht im Rhythmus eines Liedes, sondern wenn 100 Leute gleichzeitig... das war doch gerade in der DDR, war das doch immer ganz viel, dass wenn dann die Partei irgendwie kam, dann klatschte man doch so gleichförmig.
Ja. Gibt es aber auch in der ARD noch an mancher Stelle.
Das mag sein. Ja. Aber das kann ich halt überhaupt nicht. Und ich erinnere, dass ich, wir hatten früher, ich war auch auf der Waldorfschule, was ich ein großartiges System finde. Und alle marschierten zu einer Eurythmie-Vorführung, kamen rein in den kleinen Musiksaal und man hatte die Arme so vor der Brust oder vor dem Bauch, wo die so landen, so verschränkt und so aufeinander gelegt. Und alle gingen so rein und ich dachte, ich zeige meinen Eltern mal ganz klar, dass ich das natürlich nicht machen muss.
Ja.
Ich bin ja kein Herdentier und ging und hatte meine Arme so runterhängen, aber als Einziger und guckte also entsprechend stolz in die Runde, wo auch mein Vater saß. Ich werde es nie vergessen, wie nur ganz langsam der Zeigefinger von unten nach oben kam. Und er machte nur so zu mir und ich schlagartig in die richtige Haltung gezwungen wurde durch den strengen Blick meines Vaters. Aber ich merke das auch bei meinen Kindern, dass es auch ähnliche Tendenzen gibt, dass wenn Kinderturnen aufwärmen ist und alle sollen einen Weg rennen, dann kann ich sicher sein, da rennen alle lang, nur meine nicht. Die stellen sich dann an den Rand und sagen, nee, genau jetzt möchte ich nicht rennen. Das hat, glaube ich, Vorteile, dass man nicht immer wie ein Lemming hinterher rennt, aber es ist auch manchmal in einer Gruppe schwer. Mhm. Auch für die Gruppe.
Warst du mal in deinem Leben an einem Punkt, wo du dir gedacht hast, jetzt könnte es auch schief gehen? Also, dass man mal so für sich selber gemerkt hat, jetzt könnte ich auch auf die, im wahrsten Sinne, schiefe Bahn oder irgendwie so geraten? Oder warst du eigentlich immer
selbstbewusst so? Na, ich habe zwei Dinge dazu echt erlebt im Sinne von diesem Gefühl, wie sich das gewandelt hat. Eins ist immer stark geblieben. Ich habe auch, als ich früher in der Straßenbahn stand, auf dem Nachhauseweg war ich immer froh, ich zu sein. Also ich habe nie gedacht, ich würde jetzt gerne einer von denen und würde in deren Wohnung gehen, sondern ich war immer froh, ich bin ich, so wie ich bin, und dann steige ich aus und gehe in meine Wohnung. Das fand ich immer gut. Ich wollte nicht wer anders sein. Ich hatte dann aber so eine Phase, wo ich sehr viel so Masken gebastelt habe, auch dann von meinem eigenen Gesicht, die ich dann aber zerstört habe oder zerstümmelt habe, was meine Mutter natürlich ganz, ganz schrecklich fand, weil ich offenbar irgendwie den Drang hatte, ich weiß, dass ich früher, dann fanden mich andere niedlich oder so, das ist ja so ein Süßer. Da dachte ich, ich muss Narben haben, ich muss kaputt aussehen, damit ich irgendwie anders wahrgenommen werde.
Man ist auch immer auf der Suche nach Tiefe, finde ich, als Jugendlicher. Man will ja immer noch Abgründe haben.
Ja, und das hatte ich halt nicht. Ich war einfach nett. Ne, ich war nett, weil meine Mutter kaufte Lacoste-Hemden, weil man die besser waschen konnte. Und deswegen war ich ein Popper, aber ich wollte überhaupt kein Popper sein. Nee. Und dann dachte ich, Mensch, wenn ich doch jetzt, dann habe ich mir natürlich meine Hosen mit Domestos gefärbt und habe mir überall Sicherheitsnadeln reingeklemmt und dachte, ja gut, durch die Backe mache ich jetzt dann doch nicht, sondern es blieb in der Jeans. Und da habe ich das halt mit Masken gemacht. Also ich hatte dann natürlich dieses, aber es ist, glaube ich...
Ich hatte das auch in so einer Zeit, dass man einfach die ganze Zeit denkt, Erwachsensein heißt eben so Kanten haben und Tiefe und auch so Abgründe und vor allem auch Traurigkeit. Und ich habe immer das große Drama meines Lebens, was ehrlich gesagt ein ziemlich kleines Drama ist, dass ich immer dachte, ich müsste so geheimnisvoll und eben stumm sein, ja? Und ich habe da tatsächlich auch mal ein Lied drüber geschrieben, weil ich wollte immer diejenige sein, die eben auf so einer Party oder halt in so einer Gruppe halt immer so ein bisschen am Rand sitzt und so melancholisch aus dem Fenster guckt und sich so poetische Gedanken macht. Und ich war aber immer vorne, weißt du, grelles T-Shirt und am lautesten und immer Klappe auf und so. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, mich aus dieser Position irgendwie wegzuarbeiten, bis ich irgendwann auch meinen Frieden damit gemacht habe.
Ich glaube, das kannst du auch nicht. Also ich glaube, man ist so.
Ja.
Dass du, ganz viele Sachen sind dir einfach in die Wiege gelegt. Man kann sicherlich versuchen, an sich zu arbeiten. Ich wäre eben gerne manchmal so wie du, dass ich denke, ich bin so ein Front-Row-Man, der überall hingeht und sofort
mitsingt. Aber du bist der schwarze Rolli, der im Hintergrund steht.
Ich bin leider der. Also es hat mich oft auch, jetzt habe ich heute auch wirklich schwarze Rolli an. Ich wollte auch nicht mehr schwarz. Ich will weg. Du bist schon blau. Ich habe nur schwarze Klamotten.
Schwarz? Ja, ich will weg von schwarz. Bleib bei schwarz.
Nee, ich habe keinen Bock mehr.
Wo willst du denn?
Ich habe nur noch schwarz. Ich
aber will ein bisschen nicht zu blau. Orange oder gemischt.
Nein, blau.
Oder Ding.
Aber blau, guck doch mal hier. Dann kann ich nämlich, ich habe so viele braune Schuhe, die könnte ich noch mal anziehen.
Absolut. Also, ach, du meinst dunkelblau ist ein bisschen, schmückt ein bisschen mehr.
Ja,
oder?
Ich habe nur noch schwarz. Ich dachte, es ist so geil, wenn ich nur noch schwarz habe, weil ich dann nicht mehr diese Wahl immer, das hat mich so genervt.
Ich liebe schwarz.
Ja, ich habe im Moment so ein bisschen, dass ich... Aber ich gehe so ungern
verrückt?
Nein, aber ich gehe so ungern einkaufen. Das ist wahrscheinlich bei dem schwarz.
Ja, das finde ich.
Nein, ich finde das halt, ich habe immer die beneidet, die so nach vorne gegangen sind und das Lied kaum kannten, aber schon am lautesten gesungen haben. Ich habe immer erst mal eine halbe Stunde an der Säule gelehnt und geguckt, bis ich kapiert habe, okay, so läuft hier der Hase, und dann habe ich so langsam mitgemacht.
Aber in die an der Säule standen, vielleicht bis zuletzt, hat man sich ja immer, also ich habe mich immer in die verliebt.
Das war früher nicht so. Nee. Also ich kenne das Gefühl sehr gut, an der Säule zu stehen und lieber ein Bier in der Hand zu halten, weil dann doch keine Frau vorbeikam, wo du dann da standst. Das heute, also mit 15, 16, 17 in der Disco, wo ich dann immer dachte, heute ist bestimmt der Abend, ey, da findest du so die Traumfrau.
Ja.
Und dann stand ich da an der Säule und dann hatte ich irgendwann
Bier in der Hand. Da muss ich kommen.
Habe ich gesagt, so, bald macht der Laden zu. Jetzt gehe ich nach Hause und habe wieder nur Altglas und keine Tante dabei. Das hat sich erst geändert, als ich...
Wann hat sich das geändert? Wann hattest du so das Gefühl, okay, jetzt kann ich die Sache ein bisschen mitbestimmen? Hatte das dann was mit Prominenz zu tun?
Ja, das muss ich echt sagen.
Als du im Fernsehen warst,
War schon vorher. Das war wirklich...
Als du den Porsche hattest?
Nee, den hatte ich schon... wieso kommst du überhaupt auf die Marke? Ich habe keine
Ahnung, ich dachte, also, ich wollte nur einen Witz machen.
Nein. Ich hatte wirklich an dem Tag, als ich das Casting für Kleine Haie gemacht habe, Ja. Bis dahin hatte ich ja noch nichts gedreht. Ich war ein einfacher, kleiner Schauspieler, der im Off-Theater für 30 Mark am Abend Theater gespielt hat. Und ich hatte eine Freundin, natürlich zu der Zeit. Aber die Wahrnehmung war an dem Tag, als in München klar war, das sind die drei, also Jürgen Vogel, Gerhard Burkhardt und ich, die die Hauptrollen in dem nächsten Film von Sönke Wortmann spielen. Es war wirklich wie im Film von heute auf morgen. Du konntest immer, du konntest machen, was du wolltest. Die standen da Schlange.
Aber daran sieht man doch mal, dass das es ist eine Haltung pervers. Und eine Ausstrahlung, oder?
Ja, aber es ist auch einfach ein Wissen darum. Ich habe mich beworben bei allen Agenturen. Ich kam ja nicht mal zum zentralen Bühnenverein, ZBF früher, wo ich vorsprechen wollte, dass ich jetzt ein verfügbarer Schauspieler bin.
Ja. Und die haben mir über Jahre gesagt,
nein, sie haben immer gesagt, ich könnte nicht kommen, sie stellen gerade um auf EDV. Es steht alles voller Kartons.
Da sind die übrigens immer noch mit.
Ja, und dann haben die gesagt, nein, Sie können nicht kommen, hier steht alles voller Kartons. Und dann habe ich immer gesagt, das gibt's nicht. Dann habe ich dieses Casting gekriegt. Da hat mich eine Frau hin vermittelt, Sabine Schroth, die Casting-Agentin. Die hat mich dahin vermittelt. Ich habe das bekommen, die Rolle. Nächsten Tag haben mich vier Agenturen angerufen. Sie hätten mich vorgeschlagen. Ja. Sie wollten mit verdienen. Und ob ich mich nicht mal vorstellen wollte und was weiß ich, wo ich gesagt habe, was ist das für eine Welt? Ja? Da hatte ich noch nicht mal bewiesen, dass ich das kann. Ja. Es war nur die Option im Raum. Mhm. Also von daher bin ich da sehr, sehr...
Der Duft des Erfolges sozusagen war da schon zu vernehmen.
Ja, total. Ja. Aber wenn man das durchschaut hat so ein bisschen, ich glaube, das hilft sehr dazu, einfach sein wahres Leben immer sehr bewusst zu wissen, welches das ist. Und das ist nicht das auf dem roten Teppich und nicht das vor der Kamera. Sondern
nee, aber ich glaube, das haben wir doch alle. Wir haben das ganz gut verstanden.
Total. Also für mich hat das überhaupt keine Relevanz.
Nee, und ich finde auch übrigens dieses, sich weder an den besonders positiven Kritiken noch an den besonders negativen Kritiken auch aufzureiben, sondern sich eigentlich immer in der Mitte so zu befinden und zu wissen,
aber lernen.
Es ist überall ein bisschen was dran, aber es ficht mich letztendlich nicht an.
Aber das fand ich schon ein langer Prozess. Also ich weiß, als mal eine schlechte Theaterkritik rauskam zu einem Stück, wo ich allen abgeraten hatte, das zu machen, aber die wollten das, weil ich gerade bekannt war durch Kleine Haie. Ja. Und gesagt, komm, und wir spielen jetzt noch dieses Theaterstück und du musst da die Hauptrolle spielen. Ich habe immer gesagt, es wird nichts, ich kann das nicht, das Stück ist nicht gut und so weiter. Mhm. Und dann hinterher kam die Kritik raus in der Zeitung und dann stand da Kai Wiesinger, jetzt hat er Kleine Haie gedreht und meint, jetzt kann er alles und jetzt spielt er auch noch hier Clavigo. Mhm. Warum mutet er sich und uns das so zu, mehr oder weniger? Ne? Mhm. Und ich war aber immer der gesagt hat, Leute, lasst uns das nicht machen. Und da war ich sauer, da habe ich gedacht, da steht was in der Zeitung, was mir wehtat. Und ich fühlte mich völlig ungerecht behandelt.
Vorher, ja. Und dann kann man es auch, man hat dann oft so einen Erklärzwang, gell? Man möchte da anrufen und sagen, ich sage euch jetzt mal, wie es wirklich war. Aber es hat dich doch vielleicht darin bestärkt, dass du eben sagst, ich höre auf mein Bauchgefühl.
Ja, total. Also mir macht das auch nichts mehr jetzt. Also nicht mehr so viel wie früher natürlich, wenn da irgendwas steht, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich versuche es erstens gar nicht zu lesen und zweitens versuche ich mich davon nicht mehr beeindrucken zu lassen, weil das einzig Beeindruckende ist doch meine eigene Familie und wie ich mit denen bin. Ja. Und wenn da alles gut ist, ist doch alles gut.
Und die Bettina war hier vor einem Jahr. Die hat sich so positiv über dich und deinen Körper geäußert.
Das hast du dir jetzt ausgedacht.
Aber es ist halt auch schon wieder ein Jahr her. Ne?
Ja, das war auch noch anders damals.
Ach Kai, das war sehr schön, dass du hier warst. Oh Gott, wir haben gar nicht das Wichtigste besprochen.
Was müssen wir noch sagen?
Du läufst ja im Kino ab Donnerstag.
Ach so, ja, natürlich.
Tatsächlich mit Takeover. Ja, du hast mit den Lochis gedreht, Sarah.
Ja, hör auf, ja. Die haben einen Bodyguard. Jeder
spielst
von denen
du einen Vater?
Natürlich, ich spiele den Sohn. Nein, natürlich spiele ich den Vater von den beiden.
Ja.
Und es ist eine sehr, sehr schöne Familiengeschichte, finde ich. Ich habe den Film gerade schon gesehen.
Ja.
Hat mir großen Spaß gemacht. Spielt alles im Europapark.
Das ist ja lustig. Da treffen sich die beiden und die treffen sich und tauschen ihr Leben.
Genau, das ist so doppeltes Lottchen. Ja, und was natürlich für unsere Kinder am beeindruckendsten war, ist, dass ich in der Achterbahn sitzen bleiben durfte, um immer wieder zu fahren.
Das ist toll. Und wie fandst du es?
Ja, also nach dem dritten Mal hatte ich echt so schlabberige Knie, wo du denkst, okay, ich habe nicht mehr dieses Bauchgefühl, dieses komische, wenn es so hochkommt, wenn du das erste Mal so runtersackst.
Wenn man denkt, dass man es nicht aushält.
Ja, ja, genau. Und das weißt du nach dem dritten Mal, weißt du, okay, jetzt kommt wieder dieser Runtersacker. Aber wenn du dann aussteigst, ist es schon so, dass ich dann auch froh war, wieder draußen zu sein.
Und ich glaube auch so ganz tief drin, ist es nicht das Beste für den Körper. Also ich glaube, es ist okay irgendwie, aber vielleicht geraten auch Dinge aus dem Gleichgewicht. In
dem Alter natürlich.
Nein,
das Bindegewebe nicht mehr so fest.
Nein, hör doch auf.
Sachen so verrutschen.
Unser Bindegewebe, lieber Kai, ist noch richtig, richtig gut. Letztens hat mein Masseur Juan zu mir gesagt, du hast so eine schöne, feste Haut.
Ja, toll.
Wirklich. sie ist makellos.
Ist und dann dachte ich mir,
gut, wenn er jetzt die Jalousien hochmacht, dann
aber vom Gefühl. Vom Gefühl. Das war aber auch wichtig.
So, diese Nachricht wollte ich noch mitgeben zu Ende dieser Sendung. Ach Gott sei Dank habe ich das noch untergekriegt.
Ja,
ich habe die ganze Zeit.
Du meinst es mit deiner Haut?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ich habe immer, wann reden wir denn mal über deine Haut?
Ja, eben. Weil ich hatte mir das vorgenommen, das heute einmal zu erwähnen. Und Gott sei Dank ist mir gegen Ende noch gelungen.
Ich hätte dich sonst drauf angesprochen.
Ja, das ist schön. Ja. Also Kai, vielen Dank, dass du hier bist.
Ich danke sehr herzlich.
Grüße zu Hause.
Ja, würde ich sagen.
Tschüss. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen Dank. Das war Kai Wiesinger. Aber ich sitze immer noch hier mit Clemens, unserem Podcast-Producer. Wir haben tatsächlich inzwischen einen bunten Strauß der guten Laune, den wir anbieten können an Gästen.
Einfach einen deutschen Promi sich vorstellen, bei uns nachgucken, haben wir garantiert.
Er war schon da.
Und nur um das mal zu sagen, in der Barbaradio-App gibt es ja nicht nur jede Menge fantastischer Podcasts, da gibt es ja auch noch jede Menge Musik zum Beispiel.
Tatsächlich.
Da gibt's einen kompletten Radiosender von dir, vielleicht wissen das Leute gar nicht.
Weil entschuldige bitte, ich habe natürlich das alles, was wir hier machen, unsere kleine Gesprächssendung, die ist ja letztendlich aus dem Radiosender rausgenommen. Das Ganze heißt Barbaradio und kann als App heruntergeladen werden, kann aber auch auf der Website gehört werden. Und da jetzt wirklich keine Ausreden mehr, gibt es Musik für jeden.
Ja,
wir haben vom Schmuse-Kanal Musik bis hin zur Sportmusik, die dich anpeitscht, bis hin zur perfekten Putzbegleitungsmusik, alles im Angebot. Also einfach mal reinschauen oder runterladen, ist selbstverständlich kostenfrei. Und dafür gibt es ziemlich viel gutes Angebot. Lieber Clemens, es war schön mit dir.
Dankeschön, mit dir.
Ich bin nachhaltig beeindruckt von Kai Wiesinger und freue mich aufs nächste Mal. Dann gibt es wieder einen tollen neuen Gast, genau in einer Woche. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de